Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
Jetzt wird's ernst.
Mein Name ist Virginia Ernst.
Mein Name
ist
Dorothea Ernst.
Und ja, mit der heutigen Folge von Erfahrungen im Leben, die uns geprägt und gelehrt haben. Es gibt ja einige Sachen in unserem Leben, also wir werden vom eigenen Leben reden. Ich kann ja nicht von deinem Leben reden, weil wir kennen uns eigentlich erst seit 7 Jahren. Noch nicht so lange, ja, wenn ich bedenke, dass meine Eltern seit 33 Jahren verheiratet sind, haben wir noch ein Stückchen vor uns. Aber es gibt einige Dinge in meinem Leben, die mich geprägt haben von der Kindheit an. Gibt es bei dir eigentlich Sachen, die dir so spontan einfallen, die dir eigentlich, wo du sagst, boah, hätte ich das vielleicht anders gemacht?
Also Sachen geben tut es auf jeden Fall. Ich frage mich manchmal nur, wie weit kann ich zurückgehen? Wie weit kann ich mich daran erinnern? Aber ja, da gibt es schon die ein oder anderen Dinge. Wobei ich nicht wüsste, ob ich sie vielleicht anders gemacht hätte, weil ich mir irgendwie denke, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
So ist es. Das denke ich mir auch jedes Mal. Weil du hast mich erst letztens gefragt, gibt es eigentlich irgendwas in deinem Leben, wo du gesagt hättest, hätte ich mich bloß anders entschieden, dann wäre vielleicht, oder hättest du einen anderen Weg eingeschlagen, dann wäre ich vielleicht glücklicher oder hätte ich irgendwas anderes erfolgreicher gemacht. Und ich habe darauf geantwortet quasi, nein, weil sonst wären wir quasi nicht da, wo wir eigentlich sind, weil sonst hätten wir uns vielleicht gar nicht kennengelernt. Ja.
Das wissen wir halt nicht, aber spannend wäre schon irgendwie. Also schon, ja. In manchen Situationen, wo ich mich vielleicht anders entschieden hätte, würde ich mich heute schon fragen, wo wäre ich dann? Hätten wir uns trotzdem gefunden? Hätte ich trotzdem diese Kinder? Oder wäre ich ganz woanders, würde ich in einem anderen Land vielleicht sogar leben?
Aber wir sind drauf gekommen, dass wir uns schon mehrfach im Leben auch begegnet sind. Also begegnet im Sinne, wir waren am selben Ort, zur selben Zeit.
Das stimmt.
Wir haben sogar Jahre nebeneinander gewohnt.
Und quasi nebeneinander. Quasi,
du mit deinem Ex-Freund, ich mit meiner Ex-Freundin in derselben Straße. Und wir sind uns eigentlich nie bewusst über den Weg gelaufen. Bewusst, vielleicht unbewusst.
Ja.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn wir irgendeine Entscheidung anders getroffen hätten, vielleicht hätte uns das Leben schon früher oder auch später zusammengebracht.
Könnte
Aber darauf können wir vielleicht später noch kommen. Ja. Aber welche Erfahrungen mich im Leben geprägt haben. Ich meine, angefangen von der Kindheit natürlich. Ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat, war, dass mir immer kommuniziert worden ist, eigentlich, dass ich ein Mädchen bin. Also geprägt im Sinne von, gibt es ja eine Folge, da sprechen wir darüber, aber es hat mich eigentlich, ich hatte eine ganz andere Vorstellung von mir selber und dann wurde mir eigentlich bewusst, dass ich ein Mädchen bin und dass ich mich ganz anders entwickeln werde, als was ich immer geglaubt habe. Und das hat mich irgendwo zurückversetzt. Also ich war dann eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie ich das kommunizieren kann, dass man mich auch versteht, aber ich war eine Zeit lang wirklich, wie in einem Film ist mein Leben abgelaufen. Weißt du, was ich meine? So als würdest du nicht in deinem Körper irgendwie sein. Und da bin ich viele, viele Jahre stecken geblieben. Ich konnte dort nicht raus. Ich habe auch
mir fällt das immer nur auf, wenn ich dich manche Dinge frage von der Vergangenheit, einfach wie du kleiner warst, dass du sie mir gar nicht wirklich sagen kannst, also was da passiert ist oder was da war.
Ich kann mich an viele Dinge gar nicht erinnern.
Ja, voll spannend eigentlich.
Weil du kannst dich sogar erinnern, wie du mit 2 Jahren gewickelt worden bist.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und das kann ich mir noch so gut erinnern. Wirklich so gut. Es wundert mich, können sicher wenige wahrscheinlich, aber es gibt ja dieses Phänomen, dass du erst ab einem gewissen Alter wirklich die Erinnerungen behältst. Also so abnormal wäre das nicht, aber bei dir reicht es ja ein bisschen weiter hinein.
Ich habe keine Ahnung, das ist der früheste Zeitpunkt irgendwo. Vielleicht ist in meinem Unterbewusstsein irgendwas, was ich aufarbeiten müsste, wo ich einfach nicht selbst hinkomme. Weil ich bin mir sicher, ich hatte ein Leben vor 16, ja, also sonst wird es mir ja nicht geben, aber gewisse Sachen, also 16 ist jetzt übertrieben, aber bis ich 9 war oder sowas, habe ich ganz, ganz dumpfe, nur die schlimmsten Ereignisse, wie mir der Fernseher auf die Zehe gefallen ist oder wie mir die Türe auf die Hand geprallt ist, also nur die...
Tja, hättest du wahrscheinlich dann gewisse Dinge nicht gemacht, wäre das alles nicht passiert.
Welche?
Dann wäre dir nicht der Fernseher auf die Zehe gefallen. Ja, was hast du gemacht?
Also angeblich, ja, ich weiß nur, dass mir das sehr weh dann hat, bin ich auf dem Fernseher. Diese alten aus den 90er, diese wirklich robusten Fetten, die nach hinten gegangen sind. Die
kennen die Kinder von heute gar nicht mehr.
Kennen sie gar nicht mehr. Jetzt fliegt der und ja, der zerbröselt in alle Einzelteile. Aber früher war das halt wirklich ein stabiler Fernseher.
Naja, stabil. Ein Kasten war das eigentlich schon.
Ja. Und da bin ich raufgeklettert und im 0, nix ist mir da auf die, bin ich runtergeflogen und der Fernseher mir hinterher und auf mich drauf, auf die Zehe drauf. Aber da gibt es ein paar Ereignisse, wo ich wirklich, auch wie ich von der Treppe geflogen bin mit drei.
An das bei deiner Großmutter.
Bei meiner Großmutter. Und das kann ich mich auch erinnern. Das hat mich auch was gelehrt, wenn wir jetzt schon dabei sind bei dem Thema. Also meine Großmutter hat nach wie vor, also väterlicherseits, ein Haus und da waren sind Stiegen in den ersten Stock rauf und da war so ein Geländer, ist nach wie vor ein Geländer.
Ein Glander
auf der Seite. Und mein Bruder und meine Schwester, ich meine, die waren 7 und 10 vielleicht, ja nicht älter, und sind immer dort runter gerutscht, verkehrt. Also so alles Feuerwehrmann, ja, runter. Und ich war halt damals 3 und wollte das halt auch unbedingt machen. Und so wie unser Kleiner sich alles reinsaugt, habe ich mir das auch reingezogen und bin dann irgendwann einmal an der Stiege gestanden und gesagt, so, jetzt probiere ich das auch aus. Und das war 2 Meter, 3 Meter hoch. Und ich habe dann meine Mutter unten gehört, wie sie sich die Haare föhnt. Das war in der Früh. Und ich bin dort hoch und habe anscheinend zu viel Schwung genommen und bin auf der anderen Seite wieder runtergeflogen. Und auf dem Steinboden, das war ja alles verfließt und Stein und hin und her. Und ich hatte wirklich Glück, ich hatte wirklich einen Schutzengel, weil ich bin genau bei der Heizung gelandet.
Aber haben Sie nicht damals gesagt, deine Eltern, dass du auf dem Koffer gelandet bist?
Genau, es war ein Koffer von meinem Vater, der ist dort gestanden, genau in dort, als würde dann plötzlich hätte das jemand dorthin geschoben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin Richtung Heizkörper geflogen, Richtung Fenster, ja. Du lachst jetzt, ja.
Nein, aber wie du meine das Mutter beschreibst mit der Handbewegung. So.
Meine Mutter hat mich nur im Spiegel hinten runterfliegen sehen.
Der Albtraum jeder Mutter.
Und bin mit dem Rücken auf dem Lederkoffer von meinem Vater gelandet, am Bobsch. Und ich hatte wahnsinniges Glück, weil wäre ich dort aus dem Fließbogen, wir sind eh gleich mit der Tüte da ins Krankenhaus gefahren und dann, ich hatte irgendwelche Bläschen in der Lunge, die sich aber dann als eh nichts herausgestellt haben. Und aber wäre dieser Koffer dort nicht gestanden, wäre ich mit dem Kopf gegen diesen Heizkörper und wäre vielleicht wirklich, wäre Schlimmeres.
Ich finde das ja immer so spannend, dass man oft so einen Schutzengel irgendwie hat. Ja. Da gibt es ja diesen einen Film, Schieß mich tot, wie er heißt, wo sie auch, da hat jeder Mensch quasi so seinen Lebensplan.
Ach, ich weiß schon, welchen du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ja.
Das ist ein cooler Film, finde ich, aber er zeigt so richtig auf, dass jeder so sein Ablaufdatum hat. Ich frage mich halt, ob es das wirklich gibt. Weißt du, was ich meine? So, dass das Datum eigentlich schon feststeht.
Ich glaube schon irgendwo, dass man einen Schutzengel hat, weil so viele Male, wie was passieren könnte, ja, hat man irgendwo einen Schutzengel. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, an meine Jugend, wo viele Male hätte auch was schief gehen können, ist mir sicherlich ein Schutzengel auf der Seite gestanden.
Ich frage mich aber trotzdem, weißt du, so ein Schutzengel, wann hilft es dir?
In solchen Situationen wie bei mir mit dem Koffer.
Ja schon, aber warum hilft es dann oft nicht mal Leuten, denen halt dann wirklich schwerwiegend was passiert, die es halt dann nicht mehr überleben oder so? Warum da nicht?
Puh, gute Frage.
Also das interessiert mich schon. Also das wäre interessant herauszufinden. Ja,
da müsste mal tiefer in die Materie reingehen, ob es das dann auch gibt und mit, wie sagt man, Esoterikern und ESO. Und Energetikern darüber sprechen. Aber das ist ein Thema, das interessiert uns beide irgendwo.
Ja, total. Nein, weil es so spannend ist, weil es halt irgendwie doch irgendwie so zum einen sehr realistisch alles ist, aber zum anderen auch so sehr mystisch und
surreal. Surreal. Viele können sich das ja gar nicht vorstellen. Viele sagen halt, lass mich damit in Frieden. Ja, das glaube ich daran nicht. So wie ein Bekannter von uns, ein Besitzer einer Riesenburg in Österreich. Ja. Und da gehst du rein und ich meine, es gibt viele wahrscheinlich, die uns zuhören werden und sagen, die glauben daran nicht, aber viele auch wieder daran glauben. Ja. Aber du gehst in diese Burg und die lebt ja schon seit zig Jahren, ja, Jahrhunderten von Jahren. Und du gehst da rein und du spürst einfach, da ist viel gewesen. Und egal, wenn wir dorthin gehen, ja, da spürst du einfach was. Und wenn du mit ihm drüber redest, ja, da kann die Türe zufallen, das Fenster ist plötzlich kaputt, es verschwindet irgendwas. Der glaubt daran nicht, dass das dort spukt oder Geister gibt oder sowas. Und auf der anderen Seite waren wir dann auch mal auf einer Burg letztes Jahr, wo sie uns auch bewusst erzählt haben, ja, da gibt es einen Schlossgast, das ist eine Sie, und die spukt immer auf den oberen
Gängen herum,
wo niemand wohnt. Kannst du dich erinnern?
Das war auch creepy. Ein wunderschönes Schlösschen.
Wunderschön.
Aber wenn man da die Zimmer, die haben sie ja alle noch sehr so belassen, wie sie eigentlich waren, gell? Und ich finde das dann schon sehr spannend, weil du spürst richtig, wer da drin gelebt hat und
wie
was
lange
da
das schon
war.
Her ist,
Wahnsinn, ja. Eigentlich. Oh, creepy eigentlich auch. Weil viele Puppen waren auch dort.
Es waren
sicher,
viele Puppen, ja. Sehr creepy und so ganz alte Betten, das haben sie ja
halt
nicht
wieder.
Das ist so, alleine würde ich da nicht schlafen wollen. Ich bin eigentlich, was das angeht, schon sehr viel erlebt und auch, aber das war schon sehr spooky. Also alleine in einem Schloss.
Ja, man spürt, ich glaube schon, dass man gewisse Dinge auch spüren kann. Das ist so, wie wenn du ins Konzentrationslager fährst.
Ja, genau.
Da spürst du ja auch
viele
irgendwie.
Dinge. Ja.
Also gerade diese ganze Geschichte dahinter.
Ich glaube auch, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat.
Wenn er sie zulässt.
Genau, man muss es nur zulassen und auch nicht daran glauben, sondern wirklich zulassen können, weil viele blocken das ja dann auch ab, weil sie halt nicht glauben, dass es existiert. Ja. Aber ich glaube schon, dass es über unser Leben hinaus geht. Also, dass es, wie soll ich sagen, dass einfach eine, nicht seine zweite Welt oder dritte Welt, sondern dass es einfach darüber hinaus einfach auch was anderes gibt. Ja. Es ist schon faszinierend, aber das ist nicht das heutige Thema eigentlich. Aber wir
wäre auch voll interessant.
Wäre total interessant, weil da könnten wir euch wirklich viel erzählen, was wir alles erlebt haben. Vielleicht kommen wir spontan dazu. Aber ich meine, ich wollte auf die Geschichte zurückgreifen, dass mich das gelehrt hat. Ja, auf der einen Seite, dass ich auf jeden Fall nicht mehr da runterrutsche. Ja. Aber auf der anderen Seite auch, dass ich sicherlich wahnsinniges Glück gehabt habe. Also man darf nicht unterschätzen, wie wir leben, in was für einer Welt wir leben, was für ein wahnsinniges Glück wir haben, hier leben zu dürfen. Weil wenn ich bedenke, andere Menschen in der dritten Welt oder sowas, die kämpfen oder gehen Kilometer für ein Wasser. Ja, und wir haben das nicht so vor Augen. Ja. Wir regen uns einfach zu viel auf. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon. Wir jammern auf hohem Niveau im Grunde.
Danke, genau, das hat mir gefehlt. Wir jammern auf großem,
hohem Niveau.
Ja,
ja, weil wir haben so viel, wir können uns eigentlich so viel leisten. Vor allem jetzt über die Jahre hin. Ne? Und da frage ich mich halt manchmal auch, was unsere Kinder betrifft. Gönnen wir ihnen zu viel? Kaufen wir ihnen zu viel? Sie lernen.
Überladen.
Ja, sie sind so vollgeladen mit Spielzeug und allem. Und ich glaube, die Wertschätzung ist eine ganz andere, weil ich merke das nur dann, wenn jemand Geburtstag hat und es geht darum, ein Geschenk auszusuchen. Und ich denke mal, die Person kauft sich alles. Mhm. Was soll ich der noch kaufen?
Mhm.
Gerade die Kleinigkeiten irgendwie kauft man dann vielleicht dann doch nicht der Person, weil sie es sowieso schon hat. Die großen Dinge, ja, kannst du wiederum nicht kaufen, weil ja, es ist einfach viel zu teuer. Also ich glaube schon, dass dieses, wie sagt man, dieser Konsum auch sehr rapide zugenommen hat.
Ja, aber das merken wir selber natürlich auch.
Ja, deswegen,
und schlussendlich
das ist so dieses Schatz, schenken wir uns heuer was zu Weihnachten. Nein, bitte lass mal. Und wenn dann zufällig irgendwas dir aufpoppt, ja, weil irgendeine Werbung geschalten wurde, oh, das könnte ja was für sie sein.
Ja, aber
dann
heuer
kaufst
haben wir
du.
Gesagt, dass wir uns nicht schenken. Da habe ich dir jetzt auch schon hundertprozentig gesagt, wir schenken uns nichts.
Das war die letzten Jahre jetzt auch so. Ich warte auf den 24., 25., ob das dann wirklich so ist.
Ja, man will ja trotzdem irgendwo dem anderen eine Freude bereiten. Und es ist ja viel schöner, jemandem etwas zu schenken und die Freude in deren Augen zu sehen, als ein Geschenk zu bekommen. das macht mir einfach viel mehr Spaß.
Ja, aber so wie ich dir immer wieder sage, für mich, ich brauche nicht viel. Ich freue mich schon, wenn ich Zeit mit euch als Familie habe. Ja, diese Kleinigkeiten, wenn du mir eine Karte schreibst. Wenn ich endlich einmal Post bekomme und nicht nur Rechnungen.
Ich schreibe dir jedes Jahr eine Karte.
Zum Geburtstag, ja.
Und zu Weihnachten.
Zu Weihnachten eigentlich auch, stimmt.
Ich schreibe dir immer eine Karte und es ist meistens eine Kleinigkeit.
Mit dabei noch.
Mit dabei, ja. Mhm. Mit Augenzwinkern
und
mit dabei.
Und dann habe ich das schlechte Gewissen, wenn ich nichts vorbereitet habe, aber das war auch selten der Fall.
Ja, du kommst dann trotzdem auch mit dir.
Ja, weil ich weiß, du kommst.
Wir schenken uns heuer nicht. Wir werden am 24. dann sehen, ob was unter Weihnachtsbaum liegt oder nicht. Ja.
Auf fix wird was liegen.
Ja, ich habe gesagt, heuer nicht, heuer nicht.
Okay.
Heuer nicht. Mhm. Nächstes Jahr dann wieder. Nein. Das habe ich dir jetzt zugesagt. Ich will dich da jetzt nicht hängen lassen.
Du hast mich bis jetzt eigentlich...
Es ist so wurscht, weil wir sind eine Familie. Eigentlich sollten wir uns was gönnen.
Ja, das sage ich auch jedes Jahr.
Ja, wir haben uns jetzt eh super viel auch also gegönnt. In dem Sinne, wir waren jetzt auch quasi auf Urlaub. Also wir schauen jetzt schon vermehrt drauf, dass es
dass uns... Dass man auf Urlaub war.
Nein, dass uns einfach gut geht irgendwo.
Nein, haben wir eh immer...
Aber jetzt es gab natürlich, Zeiten, wo wir uns auch vernachlässigt haben, wo wir
definitiv
einfach viel gearbeitet haben. Und so
ist
up and
ja jetzt
downs
auch
irgendwie
nicht anders, aber jetzt sind halt einfach auch noch mal die Kinder da und ich glaube, man holt sich dann wieder zurück auf den Boden ein bisschen. Mm. So, jetzt sind wir wieder gut abgeschweift.
Komplett, also ich weiß nicht, den Weg zurückzufinden ist immer schwierig. Gell?
Meine Freundin sagt ja immer wieder so, ihr schweift immer so ab.
Das ist,
sorry.
Ja. Das ist, ihr müsst das so verstehen, das ist eigentlich eine Zeit, wo wir miteinander wirklich ja einmal ordentlich reden können. Weil wenn wir da mit den Kiddies sind, ja, hat einer den, der andere hat den anderen.
Oder sie
ja
schreien beide.
Oder sie schreien beide, so wie es heute war. Ja, und man kommt einfach nicht zum Reden. Ja. Also das ist eigentlich...
Oder so wie es heute war.
Unsere intimste Zeit jetzt da so.
Heute waren die Kiddies ruhig und dann hat es geläutet und dann hat der Hund gebellt. Und dann hatten wir uns gar nicht mehr verstanden, weil wir stehen ja, der eine steht in der Küche, der andere im Wohnzimmer, ja, und dann muss man halt irgendwie schreien.
Heute war der Tag irgendwie schon sehr verflucht, ja, das muss ich
ja
auch schon sagen.
So
ja
kurz und auch so lang.
Ja.
Okay, zurück, okay,
zurück zum Thema. Was ich auch sagen wollte, ist, dass meiner Großmutterseits, also von meiner väterlichen Seite, die Großmutter, ja, ich hab zwar einen Bezug zu ihr, aber ich war nie so nah zu ihr wie zu mamalicher Satz. Mhm. Ja. Und sie hat mich irgendwann mal gefragt, da war ich unter 10 war ich sicher noch, und sie hat mich mal gefragt, Virginia, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ja. Und die Seite von Familie war immer so, Architekt, studiert musst haben, Ärzte.
Sehr konservativ.
Also, ja, Ärztinnen und alles. Also sehr konservativ gehalten. Und ich bin dahergekommen. Ja, und mein Vater war ja selbst Musiker und ist schon sehr ausgeschlossen worden aus der Familie. Und ich habe gesagt, ja, Sängerin. Und sie hat zu mir gesagt, hat den Kopf geschüttelt, hat sich weggedreht von mir. Ja, und das musst du mal geben. Ja, und hat gesagt, das ist ja keine Berufung. Ja, und hat sich weggedreht. Und ich war so entsetzt, dass mir das jetzt noch immer zusetzt, wenn ich darüber rede. Weil das war so eine, du kennst meine Großmutter, mhm, ja. Und das war so eine Abwertung für mich, ja, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt erst recht.
Ich erinnere ja mich immer an die Situation, wie wir mit unserem Ältesten dann bei ihr waren, um ihn vorzustellen. Damals kann sich noch erinnern.
Ja.
Wir sind rein zu ihr. Und sie hat ihn quasi begutachtet und hat einen Hackerl dann gemacht. Danke, abgehakt.
Nein, wie hat sie gesagt?
Sie hat es total lustig formuliert.
Ja, sie hat es lustig formuliert.
Erledigt oder sowas.
Angenommen.
Angenommen. So,
angenommen.
Das ist ihr Wort, immer, genau, was sie gerne verwendet, stimmt.
Angenommen, akzeptiert.
Akzeptiert, ja.
Und das sind wir wieder rausgeschickt worden, so danke gut ist. Ja, die Familienseite ist sehr, Die haben keine Wärme.
Ja. Distanziert.
Das ist keine, wo du sagst, mir geht schlecht, reden über die Probleme.
Nicht alle.
Nein, das stimmt. Es sind nicht alle.
Es wird, umso jünger die Generation wird, umso besser.
Umso lockerer, definitiv. Ja, aber wie soll ich das sagen? Also, ich komme von einer Familie und das wissen, was eigentlich keiner.
Adelig.
Ja, durch mich fließt wirklich noch das letzte blaue Blut. Also das letzte Viertel. Und mein Urgroßvater.
Bist du sicher, dass das Ur?
Ja, das ist fünf oder sechs Mal Urgroßvater, war der Dombaumeister vom Stephansdom. Mhm. Aber das ist nicht aufgrund dessen passiert, sondern schieß mich tot, ich müsste das einmal nochmal genauer nachfragen. Ich glaube, weiß nicht, ob er Ernstkasten hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein Soldat, wie sagt man dazu?
Zum Ritter geschlagen
worden,
oder
irgendwie was? Er wurde irgendwie geschlagen und deshalb hat er... Nein, nicht geschlagen, denn es ist so geehrt, danke. Mit dem Schwert, ich deutste ja eh schon. Mit dem Schwert geehrt und deshalb ist diese Linie adelig gewesen. Dass mich jetzt nicht alles täuscht. Und das geht halt bis, also dieses von wurde schon 2010, glaube ich, abgeschafft oder keine Ahnung wann, auf jeden Fall da. Irgendwann, aber es gab schon länger nicht mehr. Aber sie haben früher von geheißen.
Okay.
Ja. Also wenn es das geben sollte, heißt man dann von Ernst. Aber wollte ich nur damit demonstrieren, dass einfach die Seite von Familie sehr konservativ ist, dass dort wirklich wenig, vor allem in den älteren Generationen, wenig Liebe, wenig Zuneigung, Interesse einfach bestanden hat.
Aber ich glaube,
das hat mich auch sehr geprägt, sehr Entschuldigung, geht schon. Red.
Das hat dich auch sehr geprägt.
Ja, es hat mich sehr geprägt.
Weil sie so kalt waren.
Natürlich, weil du da denkst, du bist an allem schuld, wenn irgendwas kaputt ist. Ich war vielleicht, kann ich da an einer Hand abzählen, bei dieser Seite von Familie.
Mhm. Aber ihr wart trotzdem regelmäßig bei denen, oder?
Weil es eine Verpflichtung war.
Ja, diese Verpflichtungen. Ja, ich meine, von Seiten meines Vaters eben, man auch sehr nobel, wie man sagt, nobel.
Ja, aber
ich kann dazu nicht viel sagen.
Ich meine, wir haben noch gelernt bekommen, dass wir, hat mich auch geprägt, Bücher unter den Achseln bekommen, dass wir ordentlich essen.
Mhm. Wobei ich muss sagen, mit der Mutter meines Vaters habe ich mich sehr gut verstanden. Also
ja, die war nicht so drauf, das stimmt.
Die war ganz, eigentlich recht locker. Die war ganz cool drauf. Das war trotzdem irgendwo distanziert und das erzählt mir immer mein Vater oder hat mir immer mein Vater auch erzählt, dass sie wenig Liebe übrig hatten für ihn. Dass das schon ein sehr kaltes Verhältnis war, weil er einfach auch letztens eben uns beobachtet hat, wie wir mit unseren Kiddies umgehen und so. Er hat gesagt, das ist schon, er freut sich schon sehr für unsere Kinder, dass sie das erleben, weil er hat das einfach nicht bekommen. Und man sucht sich ja dann irgendwo auch den Partner dazu aus, wo es das vielleicht auch gibt wieder.
Mhm.
Und Mamas Seite zum Beispiel, da war sehr viel Liebe da.
Mhm.
Sie waren zwar schon dort und da auch einmal streng und konservativ, ja, keine Frage, aber trotzdem hatten sie sehr viel Liebe übrig. Also.
Ja, so wie bei mir.
Genau.
Wir waren, glaube ich, jedes Wochenende wurden wir quasi abgeschoben zu den Großeltern. Und,
7 Tage Wochenende.
Und ich war das Jüngste von 5 und meine älteste Schwester ist ja 13 Jahre älter als ich und wir sind dort alle gesamt zu unseren Großeltern und haben dort einfach wirklich, wenn nicht die Ferien, alle dort verbracht. Also wir haben diese Liebe, die ich habe, also die mir so gelernt worden ist im Leben, glaube ich, habe ich großteils von meinen Großeltern. Mhm. Also da bin ich meinen Großeltern schon sehr dankbar und leider Gottes leben sie beide nicht mehr mamalicherseits, aber die waren großartig. Also ich kann mich an Sachen, also da kann ich mich sehr gut an gewisse Dinge erinnern. Ja, und
aber siehst du, das sind halt wahrscheinlich auch so Dinge, die du nicht missen wollen würdest. Also das ist das, was ich immer gesagt habe. Ich wünsche mir für meine Kinder eigentlich so Großeltern, die auch da sind. Aber trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass jetzt die Generationen, vielleicht ist es auch eine komplette falsche Erinnerung, ich weiß es nicht, ja, aber zu unserer Zeit waren wir gefühlt ständig bei unseren Großeltern. Mhm. Und da sind wir auch für 2 Wochen auf Urlaub mit ihnen gefahren. Die haben uns einfach mitgenommen. Alle Kinder. Nicht nur ein Kind, sondern alle Kinder. Ja, und da rede ich aber von 5.
Mhm.
Und jetzt, wenn ich an unsere Eltern denke, merke ich, dass sie kaum mehr belastbar sind. Die sind schon mit einem Kind oft so überfordert. Also, das sind 2 Stunden da und dann sagen, puh, jetzt brauche ich aber dann wieder Urlaub.
Ja, das
ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist unser Kind so anstrengend? Oder?
Nein. Ich weiß nicht, ja. Das ist, aber auch wenn du das Aussehen vergleichst, ja, also wenn ich an meine Mutter, also an meine Großmutter zurückdenke, wie sie 60 war, und an meine Mutter, wie sie 60 war, das sind ja Welten dazwischen.
Das
also
stimmt,
es ist, auch
ja.
Das Gehabe ist einfach anders, viel jünger geworden. Die Zeiten sind schneller und jünger geworden, ja. Und meine Mutter arbeitet noch, ja. Und das ist halt damals, meine Großmutter war Vollzeit-Mama und Vollzeit-Oma.
Eben, ja. Und das war aber, glaube ich, früher generell mehr der Fall, dass du halt einfach, du warst in Pension und hast dich um die Enkelkinder gekümmert. Das war halt so.
Ja.
Und
in dem Fall waren es 5.
Ich meine, wir waren.
Wenn nicht 6 sogar.
Wir waren damals, sie haben wir gewohnt im Haus. Gemeinsam mit den Großeltern. Also das heißt, oben haben wir gewohnt und unten haben die Großeltern gewohnt. Und somit war auch dieser Bezug, diese Nähe ständig da. Wir konnten jederzeit zu ihnen eigentlich.
Aber das musst auch einmal erlauben können eigentlich, oder? Ich meine, ich würde mir das wünschen, wenn wir mal Großeltern sind, dass wir wirklich auch ein wirklich nahes Verhältnis zu unseren Enkelkindern und Kindern haben.
Also das habe ich dir schon gesagt. Also ich möchte versuchen, immer da zu sein, wo ich nur kann, ja, unterstützen, wo ich nur kann, was auch die Kinder betrifft. Ja, weil ich merke das jetzt, wo wir so jung sind, wo uns manchmal doch die Unterstützung oder diese eine Hand, die uns ein bisschen hilft, fehlt. Ja, wurscht, ob es war nach einer Geburt oder zwischendurch, das ist ja egal. Ja. Es ist einfach so generell gesehen, wo man sich einfach manchmal einfach wünscht, okay, das Kind in Hände zu geben, denen man vertraut, die einem nah sind auch. Ja. Und ich finde gerade mit Großeltern, so wie meine Mama ist, glaube ich, schon so eine richtige Oma.
Ja.
Zu der kannst du gehen, die backt mit dir, die kocht mit dir, die spielt mit dir. Also das sind so, da gibt es noch diese Hausmannskost.
Ja.
Mit deiner Mama ist dann so die coole Oma.
Ja, die junggebliebene Oma irgendwo.
Die
ja.
geht mit zum Mäcki.
Die macht halt all die Dinge, die sie mit uns nie gemacht
ja, genau.
hat. Ja, also das ist, die Kleinen kriegen ja ständig irgendwas, ja, werden total verwöhnt. Und wenn ich zurückdenke, ich meine, bei mir sagen sie immer, nachdem ich das Küken bin und das letzte Kind, ich habe ja eh alles gekriegt. Ja, da waren sie immer oder sind es nach wie vor immer eine eifersüchtig und ich bin jedes Mal bei einem Familientisch Gesprächsthema Nummer 1, das weißt du, weil die Genie hat ja damals, die Genie war so schlimm, die Genie hat das auch. Ja. Also ich werde immer herzogen, immer. Auch von meiner, von meinen Nichten, von meinen Neffen. Ich werde immer als quasi, das ist der Nachteil, wenn du das Küken bist und halt mehr bekommen hast als deine älteren Geschwister.
Ich glaube, was bei dir noch dazu kommt, vielleicht was deine Geschwister betrifft, ist, dass halt auch noch ein anderer Mann an der Seite deiner Mutter war. Ja? Das heißt, du
das
bist
auch, ja.
quasi das Halbgeschwisterchen mit 9 Mann ne? von deinen Geschwistern, wo sie noch einmal vielleicht mehr drauf rumhaken könnte sein. Wobei sie dich natürlich sehr als Geschwisterchen annehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass einer deiner älteren Geschwister dich quasi auch
aufgezogen hat.
Ja, genau.
Beide.
Erzogen.
Erzogen, aufgezogen. Ich bin in die Fittiche von meinen großen Schwestern, also auch zu den Großeltern quasi gekommen. Weil, ja,
ein Meisterwerk der Großeltern und Geschwister.
Tada! That's me! Nein, das wird mir auch immer nicht vorgehalten, aber ich glaube, dass das...
Aber siehst du, so könntest du zurückspielen, ja? Sie halten dir das vor, wie du drauf bist und was du nicht alles gemacht hast. Das liegt ja nur an ihnen, also
das liegt
nur an
euch, ja. Nein, ich bin, ja, das stimmt, da hast du recht. Das, ich bin von meinen zwei Schwestern eigentlich in die Hände gelegt worden. Aber die waren 13 und 12 damals.
Vom Charaktertyp her ist es natürlich so, dass du einforderst. Das kommt dazu und das tun wahrscheinlich ein paar deiner Geschwister gar nicht. Ja, du bist halt, da bin ich und das möchte ich und jetzt. Und deine Mutter konnte nicht anders, die kann sie heute schon nicht.
Ich habe ein gewisses Durchsetzungsvermögen, das muss man so schon sagen, weil sonst hätte ich viele Dinge in meinem Leben gar nicht so erreichen können, wie ich sie gerne erreichen hätte wollen. Und da kommen wir, jetzt kommt die gute Wandlung zurück zum eigentlichen Thema, Dorothea.
Halbe Stunde später.
Ich rede auch nur von meinen Ereignissen, weil du baust dich da anscheinend nicht so an. Aber um das... mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, was mich auch sehr gelehrt und geprägt hat, war, ich habe ja 13 Jahre lang Eishockey gespielt und war mit 16 das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft und das damals in Nordkorea. Und aber wie es dazu kam, dass ich eigentlich einberufen worden bin, liegt ja viele Jahre zuvor, weil ich hatte Trainingslager. Wir hatten im Sommer immer Trainingslager in Graz oder Kufstein, wo auch immer. Und ich war damals 14, 15 und bin schon in den B-Kader und in so 18 Nationalteam einberufen worden. Und dann sind immer wieder Mädels, die eine Woche schon Trainingslager gehabt haben, zum A-Nationalteam durften sie weiter, was uranstrengend eigentlich war. Aber jeder wollte weiter, ja. Eine weitere Woche Training und Hardcore-Programm. Und ich habe mich einmal so bemüht und angestrengt, weil der Trainer vom A-Nationalteam da war und ich war damals 14. Und ich kann mich noch erinnern, es war Sommer und da gab es gerade diesen einen Hit, den haben wir rauf und runter in der Garderobe, also in der Kabine. Wir haben immer Kabine gesagt, vom Gavin DeGrow, I don't wanna be. I don't wanna be anything other than wanna be. Trying to be lately. Kennst du nicht?
Ich erkenne ihn gerade nicht.
Nein, okay, ich spiele ihn dir nachher vor. Nach dem letzten Training ist dann unsere Trainerin reinkommen, also die Assistentin eigentlich, und ist dann noch einmal durchgegangen und hat gesagt, wer weiter darf. Und ich war nicht dabei. Und das war für mich so, ich habe mich wirklich bemüht und ich habe mir gedacht, boah, ich war die beste Spielerin, warum bin ich nicht weitergekommen? Ja? Und ich war sichtlich traurig. Ich habe nicht gewarnt, aber ich war sichtlich traurig. Und sie ist dann zu mir hergekommen und hat mir ein Dress in die Hand gegeben. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt darf ich gehen. Da sagt sie, jetzt noch nicht, aber schau dir diese Nummer an, schau dir dieses Dress an und dafür trainierst du jetzt noch härter. Und ich habe mir damals gedacht, mit 14, wie kann ich noch härter trainieren? Und habe dann angefangen, einfach viel mehr mit dem Kopf auch dabei zu sein und einfach mir ein Ziel zu setzen und zu sagen, okay, ich schaue mir dieses Stress auch Unterbewusstsein einfach immer wieder an. Das ist so ein bisschen mentales Training gewesen. Und beim nächsten Trainingslager war ich dann mit dabei. Und seitdem war ich dann auch mit 15 im A-Nationalteam. Und dann mit 16 durfte ich das erste Mal ein A-Nationalteam-Spiel betreten oder eine Weltmeisterschaft mitmachen. Aber das hat mich sehr, das erinnere ich mich sehr gerne zurück, weil es einfach sitzen geblieben ist in meinen Gedanken, weil ich mich so fokussiert drauf gehabt habe. Und das zeigt einfach nur davon, wenn du etwas wirklich willst im Leben, und deshalb auch meine Dickkopfigkeit und Sturheit, ist einfach, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das so lange, bis ich das wirklich erreicht habe. Und das war damals, was mich dazu animiert hat und provoziert hat eigentlich, dass ich nicht dort einberufen worden bin, sondern erst ein paar Monate später. Gibt es bei dir auch so Ereignisse, wo du sagst, das hat dich jetzt so geprägt, motiviert oder gelehrt, dass du manche Dinge anders gemacht hast?
Puh. Also so wie es das du erlebt hast, habe ich es, glaube ich, jetzt so nie erlebt, dass jemand zu mir herkommen ist und mich so gepusht hat. Mhm. Das hatte ich eigentlich kaum.
Aber du warst
Was ich schon mir durchgesetzt habe und das habe ich damals sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das mache, diesen Schritt eben ins Ausland zu gehen. Mhm. Ja, da, ich war damals in einer Beziehung und ja, der wollte das halt nicht, dass ich ins Ausland fliege. Und ich, brav wie ich bin, habe ich das halt irgendwie so zugestimmt. Aber es hat trotzdem immer in meinem Kopf gearbeitet, weil ich dieses Verlangen immer hatte, raus in die Welt zu gehen. Mhm. Und zum Glück habe ich so viel reflektiert, dass ich schon mir bewusst gemacht habe, dass er ja eigentlich auch all das macht, was er möchte. Und wenn diese Beziehung wirklich halten soll, dann wird es das auch überstehen, wenn ich ins Ausland gehe. Und somit habe ich das dann durchgesetzt und habe mir halt das organisiert, dass ich nach Neuseeland fliegen kann dann schlussendlich. Eigentlich wollte ich nach Australien, aber es wurde dann Neuseeland, also noch ein Stückchen weiter, wirklich am anderen Ende der Welt. Ne? Und dachte am Anfang auch, dass ich das vielleicht nur ein halbes Jahr mache, höchstens. Also so mal 3 Monate und dann offen gehalten mit dem halben Jahr. Eben wegen der Beziehung. Aber das hat sich dann eh alles so gut ergeben.
Dass ihr euch getrennt habt quasi.
Dass wir uns getrennt haben, ja, weil er mich betrogen hat. Und somit war das für mich dann, okay, dann bleibe ich halt länger. Natürlich, die Erfahrung, die ich dann dort so alles erlebt habe, möchte ich auch nicht missen, bis zu einem gewissen Grad. Weil es mich auch stärker gemacht hat, dass ich für mich kämpfe, dass ich für mich aufstehe. Ich glaube, ich habe einen Riesenschritt von auch Selbsterfahrung dort machen dürfen.
Für dich selbst?
Ja. Du musst wissen, davor hatte ich wahnsinnige Angst, mit fremden Leuten zu reden. Das war für mich ein Ding der Unmöglichkeiten. Also das, was wie mein Herz da gerast hat, ja, wenn ich nur mit irgendjemandem Fremden, das war, deswegen war Schule für mich ja der Horror eigentlich. Ja. Mhm. Sobald irgendwie ein Lehrer mit mir geredet hat, war das der Horror eigentlich. Und das hat mir sicherlich einmal so einen Step vorwärts gegeben, dass ich mit fremden Leuten reden muss und das alleine, dass ich alleine auf mich schauen musste, weil ich bin dort quasi reingeworfen worden in dem Moment, wo ich in den Flieger gestiegen bin. Ne? Da war ich alleine auf mich gestellt. Und ja, so bin ich auch an mir gewachsen. Also ich glaube, da hätte ich diese Angst nicht überwunden, mit fremden Menschen zu reden. Heute ist es halt anders. Heute geht's. Merke aber trotzdem immer wieder, ich muss es immer wieder mal üben, mit Fremden zu reden. Das klingt jetzt echt bescheuert, oder? Du denkst, hä?
Geht auf der Straße, Entschuldigung, kann ich kurz üben?
Nein, aber ich weiß nicht, vielleicht kennen das die Leute draußen. Ja. Mir geht's, wenn ich jemanden anrufe, jemanden, den ich nicht kenne, sei es einen Kinderarzt oder ich weiß es nicht, ja. Das ist so, da muss ich mir im Vorhinein schon überlegen, was sage ich, wie, hallo, ja, grüß Gott, ja, auf Wiedersehen. Was ich will, schreibe ich mir manchmal vielleicht auch auf, die Punkte, weil sonst vergesse ich es in diesem ganzen Reden und nervös. Es legt sich in dem Moment, wo du dann mit demjenigen redest, komplett, ja. Aber so diese Überwindung, das jetzt einmal zu machen, ist nach wie vor da, das merke ich schon immer wieder. Und wenn ich das nicht, diese Selbstständigkeit habe, dann falle ich da wieder in dieses Loch rein.
Ich finde das eh faszinierend, weil es ist ja nicht so, als würden wir irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und du irgendwie auch Interviews gibst.
Ja, deswegen gibt es diese Interviews. Hab da.
Nein, ich habe dasselbe, ja. Nur halt auf der Bühne, auch Nervosität und alles Ganze. Ja. Also es gibt auch Telefonate, wo ich dann nervös werde, weil ich haspel und irgendeinen Scheiß daher erzähle.
Ja,
erzähl,
die höre ich auch immer.
Aber alles, da fange ich dann nochmal von neu an. Ja, das sind so Aussetzer. Das bringt mich auch jedes Mal.
Es ist, und deswegen habe ich dann auch eigentlich aus Spaß habe ich mich dann beworben als Flugbegleiterin, weil man da ja eh nicht voll die Präsenz hat und mit
als
Fremden.
Spaß?
Ich habe das eigentlich gar nicht so ernst gemeint. Ich habe mir gedacht, okay, ich wollte das Studium machen und aber dachte, okay, du brauchst einen Job und irgendwie war mir alles zu langweilig. Und ich wusste, ich mag das Reisen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, Flugbegleiterin, hört sich cool an, bewerben wir uns halt einmal.
Das hast du mir nie erzählt, dass das nur Spaß war.
Ja, das war auch eigentlich, haben sie nur jemanden gesucht über die Ferien, also über die Sommerferien, weil das immer so diese Hardcore-Auslastung beim Fliegen ist. Und habe mich dort beworben und die haben mich dann wirklich eingeladen. Und da gab es dieses, wie hat das geheißen? Keine Ahnung, auf jeden Fall, dass du so Aufnahmeprüfungen halt machen musst. Es hat einen bestimmten Namen, mir fällt es jetzt nicht ein, die da draußen wissen das sicher, was ich meine. Und du musstest halt von Runde zu Runde bist du halt weitergekommen. Ne? Und da waren halt so Situationen, du sitzt im Flugzeug und dann hast du halt einen Passagier, der voll austickt und so und der andere ist am Klo eingesperrt vor der Landung und wie reagierst du? Und da haben sie dich halt beobachtet, wie du damit umgehst. Und zum Schluss gab es dann halt eben noch ein Gespräch mit denen, mit diesem Vorsitzenden. Und das war ganz witzig, weil da bin ich dann gesessen und habe auf meine Bewerbung geschaut. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich die Au-pair-Bewerbung denen geschickt habe. Alles auf Englisch. Das Foto voll grinsend, reinlachend. Halt, wir sehen so voll sympathisch halt. Und ich habe gedacht, okay, du sagst jetzt nichts. Sie haben mich dann auch genommen, das war ja eh total lustig. Ja. Aber damals, ja,
vielleicht hätten sie dich, wenn du ihnen
anderes geschickt hättest, ja. Ja, hätten sie mich vielleicht gar nicht genommen. Keine Ahnung, wer weiß es.
Ja,
wer weiß es.
Aber das sagt ja dann eh schon, nicht immer das Perfekte ist das Perfekteste, sondern das Authentische.
Aber das ist genau der Punkt, ja, dieses einfach nicht so viel drüber nachdenken. Mhm. Ich habe das damals halt gemacht, dass okay, ja, mache ich halt einmal, ja, weil die werden mich eh nicht nehmen mit dem Gedanken schon allein, ja, weil warum sollten sie mich als Flugbegleiterin einstellen, ja? Und plötzlich war ich Flugbegleiterin von heute auf morgen quasi, ne? Also war schon spannend und da habe ich schon mir gedacht, eigentlich schon lustig, wie verkrampft man manchmal ist im Kopf, um gewisse Dinge auch irgendwie zu wollen, die man dann vielleicht auch gar nicht kriegt und dann ist die Enttäuschung auch da. Und in dem Fall war das halt so einfach, machen wir halt, probieren wir halt.
Und ich glaube, das soll doch immer so sein. Also nicht viel über die Dinge irgendwie nachdenken und nicht in das kleinste Ding zerteilen, ja, sondern einfach so sein, wie man ist. Und ich glaube, auch die Folge, ich glaube, wir haben eh vorhin kurz gesagt, das ist halt, wir werden sie vielleicht umbenennen, ja, weil wir eigentlich auf viele andere Punkte voll abgeschweift sind. Ja, aber das Wesentliche ist, wir haben eigentlich aus unserem Leben erzählt, Erfahrungen, die uns geprägt und gelehrt haben. Also eigentlich ist es keine Themaverfehlung gewesen, weil wir haben Dinge hergenommen, an die wir uns eigentlich im positiven Sinne erinnert haben, also auch negativ, wie am Anfang meine Unfälle, aber sie uns irgendwo auf unserem Weg in unserem Leben einfach gelehrt und geprägt haben, weil sonst würden wir jetzt nicht da sitzen.
Das stimmt allerdings,
also ja. Also es hat schon eine sehr gute Rundung irgendwo gefunden, ja, obwohl wir eigentlich ganz anders da hineingehen wollten, hat sich jetzt einfach authentisch und sehr ehrlich
abgeschweift,
was aber auch wieder nicht abgeschweift ist, ja. Aber Fazit aus dieser Folge ist einfach, wenn dich Situationen prägen oder lernen irgendwo, dann ist es nur eine Bereicherung für dein Leben, weil das dich einfach dann so ausmacht, wer du eigentlich bist.
Man sollte grundsätzlich immer das Gute in dem sehen, auch wenn es eine schlechte Erfahrung war, macht es dich ja zu dem Menschen, der du bist irgendwo, und ich würde mich dann nicht als Opfer sehen, sondern einfach als die starke Person, die dich aus dem wachsen hat lassen.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Jetzt brauchst du nichts mehr hinzuzufügen, Clara.
Danke. Vielleicht hätte ich aber noch was zu hinzufügen.
Hast du noch was?
Nein.
Dachte ich mir. Nein, ich hoffe, die Folge war heute nicht zu verwirrend. Wir haben einfach aus unserem Leben gegriffen und sehr authentisch einfach von uns erzählt. Ja, genau. Und wir hoffen, dass die nächste Folge etwas mehr einen roten Faden finden wird. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören heute. Warte, noch einmal.
Okay.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe.